Herzlich willkommen zum Finance Friday. Heute dürfen wir wieder einen Gast bei uns im Podcast-Studio begrüßen, Johanna Rohney, dreifache Mutter und Mitgründerin der innovativen Vermögensverwaltung Fruits. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit. Frau Rohney, bevor wir zu Ihrer jetzigen Tätigkeit kommen, würde ich noch gerne einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Sie haben ja Maschinenbau studiert, ein traditionell eher von Männern gewählter Studiengang. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung und wie kam es dann zu dem Entschluss, in die Finanzbranche einzusteigen?
Zum Studium bin ich durch drei glückliche Umstände gekommen. Der erste Umstand war, dass ich Gott sei Dank Eltern habe, die mir eigentlich alles zugetraut haben, die mich immer gesagt haben, ich soll mein Potenzial entfalten, die zwar so meine technische Affinität immer ein bisschen komisch gefunden haben, aber mir da nie Steine in den Weg legen wollten und eigentlich immer unterstützt haben, egal was ich mache. Das zweite Glück, das ich hatte, war, dass ein Freund meiner Eltern damals auch mich gut gekannt hat und gefunden hat, okay, wenn du Mathematik magst und du handwerklich irgendwie eine Begeisterung hast, dann schau dir doch einmal Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau an. Das ist eigentlich so ein guter Mix, der beides kombiniert, und dann die Betriebswirtschaftslehre, die kann man im Nachhinein immer noch lernen. Und das dritte Glück, das ich dann hatte, war eben, dass ich sage jetzt mal, den Mut hatte, aus dieser Familie, die überhaupt nichts mit der Technik zu tun hatte, einfach zu sagen, okay, ich probiere es. Ich schaue mir das einmal an und lerne, sag ich mal, viele Dinge dann von der Pike auf, und dann bin dabei geblieben, habe das doch durchgezogen, und das war so, sag ich mal, von der Persönlichkeit wahrscheinlich das, was ich noch mitbringen musste, um diese drei Umstände zu Erfolg zu bringen. Genau, die Finanzbranche bin ich dann auch durch, ich sage jetzt mal, ein, wie man so oft sagt, ja, zum richtigen Zeitpunkt, richtigen Ort treffen. Ich war damals mit meinem dritten Kind schwanger. Und das ist eine Phase im Leben, wo man viel über finanzielle Vorsorge beginnt nachzudenken. Man denkt sich, okay, man hatte Gott sei Dank, ich hatte immer ein Elternhaus, das mich unterstützt hat. Ich will diese drei Kinder auch mal unterstützen. Und wenn man in Karenz oder Teilzeit arbeitet, ist, man merkt, okay, da bleibt aber dann für den Vermögensaufbau nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Wie kann ich das eigentlich schaffen, dass ich für drei Kinder hier einen finanziellen Polster aufbaue? Und zu dem Zeitpunkt ist der David Mayer-Heinisch, Gründer, Ideengeber von Fruits, auf mich zugekommen und hat mir die Idee mal gepitcht. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht nur Kundin werden, ich will das aktiv mitgestalten, und habe dann schon in der Karenz, ja, begonnen mitzuarbeiten, und war dann von Anfang an dabei. Und das war mein Weg in die Finanzbranche.
Sie haben jetzt gerade erzählt, wie Sie auf die Idee gekommen sind, so ein Unternehmen zu gründen. Vielleicht könnten Sie uns auch noch einmal ganz kurz erklären, was die Firma Fruits eigentlich genau macht.
Bei Fruits haben wir die Mission, so vielen Menschen wie möglich in Österreich einen professionellen Zugang zum Kapitalmarkt zu geben. Das heißt, wir möchten, dass Menschen, egal mit welchem Geld sie kommen, egal wie viel sie schon haben, die Möglichkeit haben, professionell ein Portfolio zu bekommen, das für sie den Vermögensaufbau zustande bringt. Und der Zugang zum Kapitalmarkt ist aus unserer Sicht total wichtig, weil wir einerseits in Österreich die Schere haben, dass ein vermögender Kunde, ein vermögender Mensch die Services am Kapitalmarkt bekommt, die sinnvoll sind und die gut sind, aber zudem ein Otto-Normalbürger oder eine Otto-Normalbürgerin wie ich bis dato eigentlich kaum Zugang hatte. Und diese Schere ist mittlerweile dank Technologie, dank Finanzprodukte, die sehr breit und gut aufgestellt sind, möglich. Und das ist einer unserer Gründe oder eine unserer Vision, die wir verfolgen. Und der zweite Grund, und das ist, ich sage jetzt mal im Finanzministerium vielleicht komisch zu sagen, ja, aber was wir selber spüren oder was ich selber gespürt habe, was viele Menschen quasi auch zu uns mitbringen, ist, dass diese erste Säule, die staatliche Pension, einfach nicht für viele Menschen nicht gesichert gilt und sie Wege suchen, am Kapitalmarkt Möglichkeiten der privaten Vorsorge zu nutzen und aber meistens nicht wissen, wie. Und das sind so wichtige Punkte, wo wir gesagt haben, da wollen wir ansetzen. Wir wollen den Zugang und die Barrieren so niedrig wie möglich halten, trotzdem ein professionelles Produkt anbieten. Und was wir konkret machen, ist, dass wir basierend auf den Bedürfnissen der Kunden und den Zielen, die Kunden haben, Portfolios bündeln, das heißt aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen wie Gold, gemeinsame Portfolios bilden, die dann jeder Kunde individuell für diese Ziele bekommt. Und diese dann aber auch aktiv managen. Das heißt, der Kunde wird über die ganze Zeit von uns aktiv begleitet, bleibt aber zu 100% Eigentümer des Geldes, bleibt zu 100% flexibel, ist nie gebunden, kann Sparpläne erhöhen, erniedrigen, Einzahlungen tätigen, wie er oder sie möchte, und schafft es dadurch quasi diesen, ich nenne es oft diese Abkürzung, wenn man sich noch nicht gut auskennt, einfach trotzdem ein professionelles Produkt zu bekommen, zu nutzen, und wir begleiten dann die Kunden entlang des Weges.
Herr Finanzminister, für viele Menschen bietet ja der Kapitalmarkt eine Möglichkeit für Vermögensaufbau und private Vorsorge. Trotzdem hat man in der politischen Debatte oft den Eindruck, jeder Aktienbesitzer sei ein Spekulant und der Kapitalmarkt an sich nur etwas für Superreiche. Warum ist das so? Was glauben Sie?
Das frage ich mich auch jeden Tag. Aber vielleicht nur in einem Satz, weil Sie die Pensionsvorsorge angesprochen haben. Das eine tun und das andere nicht lassen, würde ich sagen. Und die Pensionen sind gesichert, so viel kann ich Ihnen sagen. Aber natürlich muss man das auch ständig hinterfragen, wie lange noch und wie können wir es finanzieren. Trotzdem ist natürlich sowohl die zweite als auch die dritte Säule enorm wichtig. Und da spielt die Vorsorge, spielt der Kapitalmarkt eine große Rolle. Und jetzt zur Frage ganz konkret. Ja, wir müssen eben diese Ängste unbedingt nehmen. Es ist nämlich kein Minderheitenprogramm nur für Wohlhabende, Österreicherinnen und Österreicher oder Europäerinnen und Europäer, sondern es ist ganz klar in der breiten Masse schon angekommen. Nur wissen das vielleicht nicht alle und die breite Masse, der Rest weiß es noch nicht, aber wir haben viele Aktienbesitzerinnen und Besitzer in Österreich und es ist auch nicht notwendig, vermögend zu sein, sondern wir wissen, dass bis zu einem Einkommen von 3.000 Euro brutto der Anteil von Aktienbesitzern schon sehr hoch ist. Also das ist breiter geworden, trotzdem müssen wir noch mehr in die Breite gehen und da spielen solche Unternehmen wie Ihres natürlich eine große Rolle und eine wichtige Rolle, weil auch eben diese Barrieren, diese Hürden abgebaut werden. Und wir als Politik müssen halt auch die richtigen Maßnahmen und Rahmenbedingungen setzen. Das beginnt mit Finanzbildung, geht aber dann weiter über ganz konkrete rechtliche Voraussetzungen auch, die wir schaffen müssen, steuerliche Erleichterungen, die wir schaffen müssen und noch weitergehen müssen. Also das sind verschiedene Dinge. Ich kann nur sagen, diese Angst vor dem Kapitalmarkt sollte man dringend nehmen. Es ist auch das Sparbuch nicht mehr das, was es einmal war, vielleicht vor vielen Jahren, was wir als Kinder vielleicht noch auch gelernt haben. Da hat sich viel getan. Der Kapitalmarkt ist attraktiv für die Vorsorge eben auch. Das müssen wir unter die Leute bringen.
Frau Rohne, was spricht denn eigentlich aus Ihrer Sicht für Kapitalmarktprodukte, wenn es um die private Vorsorge geht? Und vielleicht daran anschließend, was müssen langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger beachten?
Vielleicht im ersten Schritt ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, woher kommen die Österreicher. Sie haben da sicher die genaueren Zahlen, aber aus meiner Sicht, eben, wie Sie es auch angesprochen haben, viele Österreicher, und da zähle ich mich quasi vor Fruits auf jeden Fall dazu, sparen auf den klassischen Sparkonten mit dem Bausparer. Und das sind nicht mehr, sage ich jetzt mal, die zeitgemäßen Produkte, wie man Vermögen aufbauen kann, leider. Aber ich glaube, diese Zeiten, die kommen so schnell einfach nicht wieder. Das Zweite ist oft, und das merken wir auch, ja, viele unserer Kunden kommen zum Thema Finanzierung des Eigenheims. Ja, also gerade private Vorsorge findet in Österreich sehr stark durch Eigenheim und Immobilien statt. Und da kennt das jeder wahrscheinlich auch von sich selber. Da spielen viele emotionale Entscheidungen auch mit und sind nicht immer, ich sage mal, Rendite, finanzorientierte Entscheidungen, die einfach mittreffen, wodurch, ich sage mal, gerade auch Immobilien dann zu einem späteren Zeitpunkt dann auch nicht so das liquide Mittel sind, mit dem man Vermögen aufbaut. Und der Kapitalmarkt, und da gebe ich Ihnen total recht, der Kapitalmarkt ist aus meiner Sicht fast ein soziales Konstrukt, weil ich als Otto-Normalbürgerin an Erfolg der besten Unternehmen weltweit partizipieren kann. Das heißt, da steht mir die Welt offen, an wirklich erfolgreichen Unternehmen zu partizipieren, in einem Markt, der vollkommen liquide ist. Das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt kaufen, verkaufen. Und da bietet es sich an, wirklich, wenn man langfristig denkt, ich sage jetzt mal, da kann man langfristig wirklich auch wertsteigernd investieren. Und das hat dann nichts mehr mit Spekulation zu tun aus unserer Sicht. Und was langfristige Anlegerinnen beachten müssen, das sind aus meiner Sicht drei Dinge. Das eine ist eben, wie wir schon angesprochen haben, Langfristigkeit. Ich glaube, wenn Menschen in Zeithorizonten von 10, 20, 30 Jahren denken, machen sie da schon sehr, sehr viel richtig. Ich sage immer, die Zeit ist die beste Freundin beim Investieren. Das zweite Thema ist die Diversifikation. Aus unserer Sicht eben ein wesentlicher Erfolgsfaktor dafür, langfristig wiederkehrende Renditen zu bekommen, ist die Aufstellung des richtigen Mixes zwischen Aktien, Anleihen und anderen Produkten. Und das dritte ist die Zielorientiertheit oder Zielorientierung, weil es aus unserer Sicht einen totalen Unterschied macht, ob ich eben für die Finanzierung des Eigenheims in 3 Jahren oder für die Pension veranlage für 20 Jahre. Also eine Frau, die so wie ich noch 30 Jahre bis zur Pension Zeit hat, sollte anders investieren als eine Frau, die noch 5 Jahre hat, um dann in Pension zu gehen.
Und für die Finanzierung kommt ja noch dazu, dass wir den Kapitalmarkt brauchen, um diese ganzen Transformationsthemen, digitale Transformation, ökologische Transformation zu finanzieren. Der Staat alleine wird es nicht richten können. Das kommt ja noch dazu. Also es hat viele Facetten für die eigene Vorsorge, aber auch natürlich dann eben für zur Finanzierung von Dingen, die unbedingt notwendig sind.
In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich gelesen, dass Sie drei Kinder haben. Sie sind also Geschäftsfrau, Gründerin und Mutter. Wie lassen sich denn Familie und Karriere vereinbaren? Wie haben Sie das erlebt?
Ich beobachte immer, dass es, und auch bei mir selber, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo Frauen sich oft die Frage stellen oder das Gefühl haben, sie müssen sich zwischen Karriere und Familie entscheiden. Das wird dann oft mitgetragen, auch quasi, wenn ich jetzt eine Beförderung angeboten bekomme, soll ich das überhaupt noch zusagen, weil es kann ja sein, dass ich in 5 Monaten quasi mich entscheide, quasi Kinder zu bekommen. Also das schwingt oft sehr, sehr stark mit. Ich habe relativ schnell gemerkt, im Anfang meiner Familienplanung, dass ich nicht der Mensch bin, der für das Nichtstun geeignet ist. Ich war dann relativ schnell auch wieder tätig, habe immer wieder den Weg zurückgesucht, um aktiv zu sein. Habe dazwischen zwar auch das Teilzeitmodell ausprobiert, auch da bin ich an meine Grenzen gestoßen und mit Fruits hat sich dann die Frage relativ erübrigt, weil als Teilzeitkraft baut man kein Unternehmen auf. Und deshalb war das für mich keine Option, da quasi meine Kinder oder mich zwischen Kinder und Karriere zu entscheiden.
Sie haben jetzt gerade erzählt, dass Sie selbst einige Jahre Teilzeit gearbeitet haben. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und was würden Sie Ihrem damaligen Ich heute raten?
Ich habe das als Falle erlebt, weil ich hatte damals eine Führungsposition, habe 100% Verantwortung im Job gehabt, aber auch die 100% Verantwortung zu Hause. Als Teilzeitmutter ist man dann immer die, die zum Arzt geht, die Kinder abholt, wenn sie krank sind, und viele Pflichten da erledigt. Und das war für mich, da sind diese Rollen. Ein Mitarbeiter, der Mitte 20 ist, hat ganz andere Anforderungen an mich als Führungskraft, als mein 2-jähriger Sohn zu dem Zeitpunkt. Und diese Rollen haben sich zu sehr verschwommen. Und ich habe das als fast ungesunden Zustand erlebt, der auch nicht nachhaltig für mich irgendwie umsetzbar war. Und das Zweite, was mich auch sehr beschäftigt hat, war, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, ohne wirklich über die Konsequenzen nachzudenken. Das heißt, das Thema, was haben eigentlich Teilzeit und Karenz für Auswirkungen auf meine Pensionsgrundlage, wie kompensiert das einerseits der Staat, in den ersten Jahren funktioniert das ganz gut, gerade wenn die Frauen dann aber länger oder insbesondere halt in Österreich die Frauen dann länger in Teilzeit bleiben, macht das einen Riesenunterschied. Und auch diese Entscheidung war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst. Und auch das habe ich als große Irritation damals empfunden. Was ich mir geraten hätte, um auf diese Frage auch noch zurückzukommen, ist, ich glaube, da zu sagen, okay, es ist okay, nicht alles zu können, nicht alles gleichzeitig zu können. Das heißt, man muss nicht die perfekte Mutter und man muss nicht die perfekte oder zumindest gesellschaftlich gesehene perfekte Mutter und die gesellschaftlich gesehene perfekte Führungskraft sein. Das zweite Thema, was auch, sage ich mal, das ist, dass man quasi aus diesen gesellschaftlichen Normen ruhig ausbrechen darf. Es ist okay, sein Kind in Fremdbetreuung zu geben, auch wenn die Kinder, ich sage jetzt mal, in meinem Fall waren sie 7 Monate alt, 10 Monate alt und 12 Monate alt. Und auch da hat es, glaube ich, meinen Kindern im Nachhinein nicht geschadet, fremdbetreut zu sein. Und auch da muss man sich gegen so ein bisschen das schlechte Gewissen ankämpfen. Und das Dritte, was ich quasi mehr geraten hätte, wäre eben, dass man sich nicht ausnutzen lassen darf. Ja, oft machen dann Menschen, die in Teilzeit leben, einen Vollzeitjob zum Teilzeitgehalt, einfach um sich eine gewisse Flexibilität zu kaufen. Und das zahlt einem niemand, das dankt einem niemand. Und die Rechnung bekommt man dann spätestens mit der Pension und dann ist es oft zu spät.
Vielen Dank fürs Zuhören. Den zweiten Teil des Gesprächs mit Johanna Rohney hören Sie kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute.